Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert und heute speziell zur Lage der Hochschulen im Lockdown. Herzlich willkommen. Es herrscht Leere statt Lehre in den Hochschulgebäuden im Lockdown. In unserem Bildungsmagazin soll es um den weiten Weg zurück zu Präsenzveranstaltungen gehen. Ein Thema, das wir gewählt haben, während seit genau einer Woche die sogenannte Bundesnotbremse gilt und damit auch das Bildungssystem weitgehend blockiert bleibt, fokussiert auf Lehre im Digitalen. Wie lange passt denn die neue Verkettung von Schule und Hochschule bei den Corona-Maßnahmen? Wann wird Uni wieder so wie früher sein? Welche kleinen und großen Schritte müssen denn dafür gegangen werden? Sie können sich einschalten mit Ihren Erfahrungen, Nöten, Anregungen per Telefonanruf zu uns bei Campus und Karriere 00800 4464 4464 oder per E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Nun, im Plenum des Deutschen Bundestages fiel vergangene Woche in der Debatte um das neue Gesetz das Wort Hochschule kein einziges Mal, bemerkenswert für eine Bildungsnation. Dafür tauchten die Hochschulen ziemlich unvermittelt im Gesetzestext auf. Sie müssen nun herausfinden, wie denn der im Gesetz vorgeschriebene Wechselunterricht im Hörsaal aussehen soll, bei einer Inzidenz zwischen 100 und 165. Vorsichtiges Protestieren und große Fragezeichen überall. Wie soll das Wechselmodell, derzeit gängige Praxis an den Schulen, ja, nun an den Unis gelingen? Was geht stattdessen? Oder muss alles dicht bleiben? Unser Thema heute an diesem 1. Mai. Lehre statt Lehre, Hochschulen im Lockdown und der weite Weg zurück zu Präsenzveranstaltungen. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer, die Sie gerne anrufen können, 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gerne auch mit Ihrer Rückrufnummer, an campus@deutschlandfunk.de. Es machen mit Antonia Winkler, VWL-Studentin an der Uni Heidelberg und Mitorganisatorin der studentischen Initiative #OnlineLehre. Lehre wohlgemerkt mit zwei E's. Hallo Frau Winkler.
Hallo.
Frau Winkler, nun gibt es ja jede Menge Online-Angebote der Uni. Wo spüren Sie denn die Lehre trotz des riesigen Digitalangebots?
Ja, das Problem bei dem riesigen Digitalangebot ist, dass es wirklich nur reine Informationen vermittelt. Was uns als Studierenden fehlt, ist auf jeden Fall der Austausch mit anderen Studierenden, der natürlich auch dabei hilft, die Informationen, die wir eigentlich aufnehmen sollten, zu verstehen und weiterzuverarbeiten.
Dann weitern wir es an der Stelle vielleicht schon mal. Wie sieht denn Ihr Studentenleben derzeit aus? Sie sind im 4. Semester. Kennen wahrscheinlich vom Anfang her noch so, wie Uni mal war, Unileben in Heidelberg mit Chor und so weiter. Können Sie ein bisschen erzählen, was jetzt da alles weggefallen ist?
Naja, also solche Sachen wie Chor sind natürlich auf gar keinen Fall mehr möglich. Wenn, dann online, aber ich muss sagen, mir persönlich hat das jetzt nicht zugesagt, online im Chor zu singen. Und der Studienalltag sieht eigentlich so aus, dass man den ganzen Tag vor dem Laptop sitzt und mal eine Live-Online-Vorlesung hat oder mal auch einfach nur ein YouTube-Video von einem Dozenten anschaut.
Wie oft schalten Sie sich da ein, dass Sie selber aktiv daran teilnehmen an den Veranstaltungen?
Also, das kommt drauf an. Also ich versuche bei diesen sogenannten Live-Q&A-Sitzungen eigentlich immer dabei zu sein, wenn die angeboten werden von den Dozenten. Und das ist dann so 2 bis 3 Mal die Woche, dass Live-Sachen stattfinden.
Und wie oft hören die Dozenten Ihre Stimme?
Wenn ich mich trauen würde, Fragen zu stellen, dann würden sie meine Stimme wahrscheinlich häufiger hören als so, weil die Hemmschwelle ist natürlich enorm, online Fragen zu stellen.
Jetzt telefonieren wir per Festnetztelefonie und ich erreiche Sie im schwäbischen Altbach, das ist bei Esslingen, und Sie sind gar nicht in Heidelberg. Also das Elternhaus, hat das so jetzt so ein Comeback erlebt? Erleben Sie das auch bei den Erstsemestern?
Ich glaube, bei den Erstsemestern ist das noch ein viel größeres Thema als bei mir, die jetzt im 4. Semester ist. Aber im allerersten Corona-Semester, also vor einem Jahr, bin ich auch wieder für mehrere Monate nach Hause gezogen sozusagen, weil in Heidelberg einfach nichts los war. Also meine Freunde waren nicht da, Austausch war nicht gegeben, meine Wohnsituation war jetzt auch nicht so super und dementsprechend hat mich eigentlich wenig in Heidelberg gehalten.
Und deshalb Ihre Initiative #OnlineLehre, auf die wir eingehen im Verlauf der Sendung. Ich mache weiter in der Begrüßungsrunde. Professor Dr. Oliver Günther ist dabei, Rektor der Universität Potsdam und Vizepräsident in der Hochschulrektorenkonferenz. Da sind Sie zuständig, Herr Günther, für Governance, Lehre und Studium. Willkommen im Deutschlandfunk.
Guten Tag, Herr Hubert.
Welche Formel zu Distanz- und Präsenzlehre, also jetzt mal mit EH geschrieben, haben Sie denn jetzt momentan?
Nun ja, ich kann die Klagen von Frau Winkler natürlich in jeder Hinsicht nachvollziehen. Ich musste an mein eigenes Studentenleben nachdenken. Ich habe auch viel gesungen und weiß, wie sehr man das auch vermisst neben dem eigentlichen Studium. Vor diesem Hintergrund haben wir an den Hochschulen ja von Anfang an versucht, in der Lehre so viel Präsenz wie möglich zu schaffen, wobei so viel Präsenz wie möglich natürlich immer relativ zur Bedrohungslage war. Primat war immer auf der Gesundheit unserer Studierenden, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insofern vor dem Hintergrund dieser jeweiligen Rechtslage und der ethischen Verantwortung, die wir haben, war die Präsenz natürlich immer stark eingeschränkt. Aber wir haben versucht, so viel Präsenz wie möglich zu schaffen. Auch jetzt in diesen Tagen werden zum Beispiel Laborübungen, teilweise auch Exkursionen, praktische Arbeiten in Sport, Musik und Kunst nach Möglichkeit durchgezogen, aber natürlich immer vor dem Hintergrund der jeweiligen Rechtslage. Die hat sich nun vor einigen Tagen auch wieder verändert.
Vor genau einer Woche.
Wir hatten ja lange darüber geklagt, dass die Gesetzgeber die Hochschulen bisher überhaupt nicht erwähnt hatten. Jetzt haben sie die mal erwähnt, allerdings in einem Zug mit den Schulen. Und da sind natürlich einige Dinge schiefgelaufen. Das wird hinter verhaltener Hand auch zugegeben. Die Begriffe Wechselunterricht und Abschlussklassen, die passen natürlich auf Hochschulen nicht. Und wir haben uns nun auch mit Unterstützung unserer Landesminister auf eine Interpretation verständigt. Unter Umständen gibt es auch noch mal eine kleine Novelle, sodass wir also auch weiterhin, wenn keine ganz großen Katastrophen noch auf uns herum niedergehen, diese Minimalpräsenz schaffen. Bei den Prüfungen haben wir nicht nach der Devise so viel Präsenz wie möglich verfahren, sondern da haben wir natürlich versucht, auch mehr digitale Prüfungsformate zu ermöglichen. Und ich denke, diese Balance, die hat ganz gut funktioniert. Sie hat sich auch regional sehr stark unterschieden. Wir haben in Potsdam zum Beispiel die Gebäude offen gelassen und haben im Bundesvergleich eher etwas mehr Präsenz noch versucht, in den Bibliotheken, in den Mensen. Andere Kolleginnen und Kollegen, vor allem die in den großen Städten, waren da etwas restriktiver, einfach weil auch die Bedrohungslage dann eine etwas andere war. Also alles in allem, wie gesagt, ich verstehe die Traurigkeit von Frau Winkler. Die psychische Gesundheit unserer Studierenden ist in Gefahr. Ein Jahr zu Hause im Kinderzimmer vor der Glotze zu lernen, das ist für niemanden gut. Und wir müssen eben jetzt versuchen, so schnell wie möglich rauszukommen. Impfen ist eine Zwischenlösung. Testen ist eine Zwischenlösung. Impfen ist der Weg aus der Krise. Und ich bin sicher, dass wir im Wintersemester wieder deutlich mehr Präsenz haben. Ich hoffe vielleicht mit etwas Glück auch schon im Juni, Juli diesen Jahres, also im Sommersemester.
Da drängelt sich ein Thema offenbar vor. Es gab in Mitte dieser Woche auch schon Agenturmeldungen aus den USA. Viele katholische US-Unis ab Herbst nur für geimpfte Studenten. Sehen Sie die Debatte auch bei uns hochkommen, dass das so laufen wird Richtung Wintersemester 2021?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wir hatten am Montag, Dienstag ja Hochschulrektorenkonferenz. Da wurde genau dieses Thema auch angesprochen. Ich hatte mich mit der Frage schon seit einiger Zeit auseinandergesetzt, weil ich ja selber viele Jahre in den USA studiert habe und sehr genau beobachte, was meine Kolleginnen und Kollegen dort machen. Dort ist die Debatte nicht nur an den konfessionellen Hochschulen, sondern auch an meiner Alma Mater, der University of California, ganz klar. Fallsemester, normal für alle, die geimpft sind. Diese Debatte wird auf uns zukommen, und zwar sehr zeitnah, weil wir ja bald mit den Vorbereitungen beginnen müssen. Es wird natürlich wie auch in anderen gesellschaftlichen Kontexten auch eine ethische und politische Debatte sein, aber der müssen wir uns dann stellen. Gleichwohl wieder 90% digital, so wie jetzt im Sommersemester, das darf nicht sein. Ich denke, wir haben da als Hochschulleiterinnen und Hochschulleiter auch eine Verantwortung unseren Studierenden gegenüber, die möglichen Freiräume auch auszunutzen und wieder mehr Miteinander, mehr soziale Interaktion, mehr gemeinsames Lehren und Lernen zu ermöglichen. Alles andere führt zu massiven psychischen Problemen. Auch das ist Gesundheit.
Oliver Günther, ich wechsle mal in unser Nachbarland, um zu gucken, was da sich auftut an kleinen Schritten Richtung Normalität. Also, in die Schweiz geht es. Und ich begrüße bei uns in Campus und Karriere Professor Dr. Heinz Rien, Rektor der Pädagogischen Hochschule Zürich und Präsident der Kammer Pädagogische Hochschulen und damit zugleich Vizepräsident der Dachorganisation Schweizer Hochschulen, also quasi das Pendant zur Hochschulrektorenkonferenz. In der Schweiz heißt die Dachorganisation Swiss Universities. Hallo, Herr Rien.
Ja, guten Tag, Herr Hübert. Ich grüße Sie ganz herzlich aus der Schweiz.
Manchmal, Herr Rien, geht es doch sehr plötzlich. Bis zu 50 Studierende dürfen an Schweizer Hochschulen in große Seminarräume zurück seit dem 19. Mai. Das bei etwa gleicher Inzidenz wie in Deutschland. Was machen Sie zum Beispiel an Ihrer pädagogischen Hochschule mit diesem Lockerungsangebot des Schweizer Bundesrats?
Ja, dazu muss ich zunächst sagen, dass wir begrüßt haben, dass hier Lockerungsentscheidungen gefällt worden sind, weil tatsächlich die Lehre an den Hochschulen muss in Präsenz so weit wie möglich wieder stattfinden können. Hingegen hat der Bundesrat eben auch Rahmenbedingungen gesetzt, maximal 50 Personen und die Raumkapazität darf nur ein Drittel benutzt werden. Also zwei Drittel müssen leer bleiben. Die ganze Logistik, die damit verbunden ist, wer, wann, wo, mit welchen Gruppen, in welchen Räumen dann überhaupt Unterricht machen könnte, Vorlesungen halten könnte, ist etwas, das uns sehr beschäftigt und einfach auch die Grenzen aufzeigt. Wir hätten es eigentlich begrüßt, wenn der Bundesrat die Obergrenze so nicht festgelegt hätte und uns den Hochschulen zugetraut hätte, dass wir die Umsetzung in Eigenverantwortung machen können. Wir haben im letzten Herbst eigene Schutzkonzepte entwickelt, alle Hochschulen in der Schweiz, und haben die ausprobiert. Das hat funktioniert und das hätten wir jetzt auch wieder einführen können. Nun ist die Situation, wie sie ist, und wir sind uns inzwischen ja alle gewohnt, dass wir uns dann entsprechend darauf einstellen müssen. Die Hochschulen in der Schweiz haben nun weitgehend beschlossen, kleinere Veranstaltungen wie Kolloquien, Kleinformate, gemeinsame Vorbereitungen für Prüfungssessionen und Ähnliches durchzuführen, aber so weit wie möglich den Distance Learning Modus, wie wir das zum Teil nennen, auch weiterzuführen, weil für die verbleibenden 4-5 Wochen, wie bei uns das Semester nur noch dauert, lohnt sich einfach eine grundsätzliche Umstellung nicht in diesen komplexen Verhältnissen. Nichtsdestotrotz, wir versuchen die Erstsemestrigen, Zweitsemestrigen und Drittsemestrigen prioritär zu behandeln. Die müssen die Hochschule kennenlernen, Dozentinnen und Dozenten kennenlernen und sich selber auch. Studentisches Leben ist eine wichtige Grundlage, um erfolgreich zu studieren.
War das dann mehr so Ankündigungsstrategie, wenn Sie sagen, das Semester ist ja quasi schon rum, dass das jetzt kam? Also hat das Sie überrascht oder haben Sie das da platzieren können von Swiss Universities in der Politik?
Wir sind in der Politik ab und an angefragt worden, wenn Maßnahmen geplant waren. Das ist ja bei uns mit den Kantonen ähnlich wie in Deutschland mit den Bundesländern in den föderalen Strukturen. Der Bundesrat hat die Kantone befragt, wenn er Maßnahmen plant, und hat dann ab und an auch die Rektorinnen und Rektorenkonferenz der Schweiz, der Hochschulen angefragt, aber nicht immer. Und jetzt beim letzten Entscheid war das auch nicht der Fall. Und deshalb bringt uns das ein wenig in Schwierigkeiten. Und dennoch, also wir nutzen jede Möglichkeit, die Öffnung unter Sicherheitsmaßnahmen zu vollziehen für die Studierenden, aber nicht zuletzt auch für die Mitarbeitenden der Hochschule.
Ich möchte gerne wieder zu Antonia Winkler. Vielleicht einen Aspekt können wir ansprechen. Semper Apertus heißt es ja in Heidelberg als Motto der ältesten Universität auf deutschem Boden. Die Bibliothek zum Beispiel, also immer offen oder ja, so ganz streng mal übersetzt. Wie sieht es denn aus? Also wo findet das statt, dass Sie zum Beispiel eine Referatsgruppe bilden können? Geht das auch wirklich face-to-face, Frau Winkler? Oder machen Sie das alles über irgendwelche Computersitzungen?
Also Jetzt ist es wieder so, dass man es rein theoretisch face-to-face machen könnte, weil in Heidelberg die Inzidenz wieder unter 100 ist. Und wenn man, sagen wir, zu zweit ein Referat vorbereiten möchte, dann könnte man das durchaus tun. Aber auch obwohl die Bibliothek geöffnet ist, ist es nicht so, dass man die mit mehreren Personen gleichzeitig in einem Gruppenraum zum Beispiel nutzen könnte, sondern die Bibliothek dient zurzeit dazu, dass man einfach einen ruhigen Lernplatz hat und dass man dann dort wirklich auch alleine lernen kann. Alles andere findet online weiterhin statt.
Herr Günther, wovon gehen Sie denn bei der Hochschulrektorenkonferenz aus? Diese Uni, die Büchereien, Bibliotheken haben sich ja nur auch gewandelt. Das waren ja wirklich kommunikative Orte inzwischen, wo sich die Referatsgruppen und so getroffen haben. Ist das jetzt ganz klar, dass die auf jeden Fall offen bleiben können oder müssen die auch auf die Inzidenzzahlen schielen?
Naja, es ist ein ständiges Aufsichtfahren und ich hatte ja schon eingangs gesagt, es gibt einerseits die gesetzlichen Rahmenbedingungen, es gibt andererseits auch ethische Überlegungen und natürlich auch die Akzeptanz von Maßnahmen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt 100 Leute in einen Hörsaal packen könnten, würde das auf Unverständnis stößen, sowohl bei den Dozierenden wie auch bei den Studierenden wie in der allgemeinen Öffentlichkeit. Da muss man also immer die richtige Balance finden. Und so haben wir das auch bei den Bibliotheken gemacht. Auch da hat jede Hochschule letztlich ihre eigene Autonomie ausgeschöpft. Aber das, was rechtlich möglich war, wurde auch versucht umzusetzen. Lerngruppen waren ein Problem, es sei denn, man hat eben über Abstands- und Maskenregelungen da auch Hilfslösungen gefunden. Aber wie gesagt, es variiert eben auch. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, in Potsdam haben wir die Gebäude immer offen gelassen, um dort auch Begegnungsräume zu schaffen, um auch Zugriffsmöglichkeiten für WLAN und so weiter zu bieten. Andere Hochschulen haben die Gebäude verschlossen, aus Angst vor möglichen Infektionen. Also da variiert es sehr stark. Und ich denke, das wird sich auch in den nächsten Wochen weiter so fortsetzen. Der Kollege Rien hat ja auch gesagt, es ist dann auch nicht immer ganz einfach, sofort zu reagieren. Man stellt sich auf bestimmte Dinge für die kommenden Wochen ein und will auch eine gewisse Planungssicherheit haben. Viele unserer Studierenden sind ja eben gar nicht vor Ort. Das wurde auch vorhin schon angesprochen. Und jetzt reine Präsenzformate einzuführen, würde auch wieder zu Problemen führen. Also insofern, man arbeitet sich so durch. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir auch in Deutschland, so wie ja auch in der Schweiz, im Juni, Juli mit Teststrategien kleinere Präsenzformate verstärkt ermöglichen können, dass auch die Bibliotheken wieder stärker öffnen können, auch die Mensen wieder öffnen können, um so ein gewisses Miteinander zu ermöglichen. Dann kommt der Sommer und im Herbst sind hoffentlich viele von uns geimpft, sodass dann der Präsenzanteil hoffentlich wieder deutlich über der von der HAK prognostizierten 30%, das ist unsere offizielle Prognose. Ich hoffe, dass wir deutlich drüber liegen werden im Wintersemester.
Das klingt aber alles noch so gefühlt nach dem alten Föderalismus und Hochschulautonomie, was tief drin ist in der Hochschuldenke. Aber seit einer Woche haben wir die Bundesnotbremse. Und so im normalen Alltag, sage ich mal so, zwei Ehepaare gehen nicht mehr mit wirklich gutem Gefühl gemeinsam spazieren, weil man sich dran hält. Und in der Bundesnotbremse steht doch drin, ab 165 ist alles zu erstmal. Also wie gehen Sie denn mit diesem neuen Gesetz jetzt um?
Genau, also Autonomie der Hochschulen, Autonomie der Länder ist natürlich in unserem Kontext ein hohes Gut. Aber klar, Bundesgesetzgebung ist das, was alles dominiert. Bundesrecht bricht Landesrecht und das, was da drin steht, muss berücksichtigt werden. Nun hat eben gerade das neue Bundesgesetz leider unabsichtlich auch gewisse Interpretationsspielräume eröffnet. Wie gesagt, die Begriffe Wechselunterricht und Abschlussklassen, wie passen die auf uns? Dazu haben die Landesminister am 23. April einen Brief an die Minister Spahn und Karliczek geschrieben und ihre Auslegung dieser neuen Regelungen für die Hochschulen dargelegt. Und da wird eben klargestellt, dass bestimmte Präsenzformate, Laborübungen, Sport, Musik unter Maßgabe der geltenden Regelungen auch weiterhin möglich sind. Aber wie gesagt, wenn die Inzidenz derartige Werte erreicht, dann stellt sich auch die Frage der sozialen Akzeptanz. Wir müssen ja auch den Bürgerinnen und Bürgern erklären, warum wir bestimmte Dinge tun, während andere Dinge nicht mehr möglich sind. Insofern muss man sich da immer einordnen. Klar, Rechtskonformität ist Conditio sine qua non. Soziale Akzeptanz, Gesundheitsschutz sind aber ebenso wichtig und werden ebenso berücksichtigt. Daher sage ich ja, wir fahren auf Sicht. immer unter der Maßgabe der geltenden Regelungen. Aber auch unter der Prämisse, wir wollen nicht mehr Sofa-Unterricht als unbedingt erforderlich. Wir wollen so viel Präsenz wie eben möglich.
Herr Rien, dennoch auch Schweizer Hochschulen halten diese Homeoffice-Pflicht nach wie vor ein für die Angestellten?
Ja, die gilt natürlich selbstverständlich, aber auch hier gilt mit Augenmaß. Ich glaube, ich kann da bestätigen, wie das Kollege Günther formuliert hat. Wir sind gehalten, uns an die gesetzten Rahmenbedingungen zu halten. Das gilt selbstverständlich auch für die Hochschulen, keine Diskussion. Dennoch, die Umsetzung im konkreten Fall ist dann doch auch situativ abhängig. Auch wir hatten die Bibliothek offen, haben zusätzliche Arbeitsräume geschaffen. Es gab andere Hochschulen, die haben sie geschlossen, aber das hat auch mit Zugängen zur Bibliothek, zu Sicherheitsmaßnahmen, Raumverhältnisse. Also man muss dann immer auch noch die konkrete räumliche Situation mit berücksichtigen. Und dann gilt selbstverständlich Homeoffice-Pflicht, wie es der Bundesrat festgelegt hat. Aber es ist selbstredend, dass, wenn die Bibliothek offen ist, auch Bibliotheksmitarbeitende vor Ort arbeiten müssen. Beispielsweise auch die ganze Technik, damit das Internet, die Informatik funktioniert. Da gibt es doch auch Tätigkeiten an der Hochschule, die können nur vor Ort durchgeführt werden. Und deshalb wird in diesen Fällen begründet dann auch die Homeoffice-Pflicht aufgehoben werden.
Antonia Winkler, das kann man doch alles so nachvollziehen. Also auch die Nöte und die Zwänge, die jetzt in der Corona-Pandemie für alle ja gelten und wirken. Warum bei Ihnen trotzdem so ein enormer Zulauf beim Hashtag Online-Lehre?
Also ich glaube, es liegt vor allem daran, dass Studierende sehr viel das Gefühl haben, dass sie einfach vergessen werden. Und vor allem sind Studierende ja auch häufig gerade in dieser in dem Alter, in dem man sich viel, viel zurückgenommen hat in dem letzten Jahr. Also man war, es ist zu Hause geblieben für die Älteren und jetzt sind die Älteren diejenigen, die geimpft werden und das ist irgendwie alles frustrierend und die Online-Lehre funktioniert nicht so richtig. Und dann in der Schweiz zum Beispiel gibt es mal irgendwie konkrete Perspektiven und das ist halt das, was bei uns in Deutschland total fehlt. Also wir haben keine Zahlen, wir wissen nicht, wann geht's weiter, wie geht's weiter, wann ist mit Präsenzlehre oder einer Teilpräsenzlehre zu rechnen. Und ich glaube, das ist das, was die Studierenden verunsichert und auch an unserer Initiative teilhaben lässt.
Sagt Antonia Winkler, Mitorganisatorin der studentischen Initiative Hashtag Online-Lehre an der Uni Heidelberg. Es machen unserer Sendung außerdem mit Professor Dr. Oliver Günther, Rektor der Uni Potsdam und Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz, sowie Professor Dr. Heinz Rien, Rektor der Pädagogischen Hochschule Zürich und Vizepräsident von Swiss Universities. Unser Thema heute in Campus und Karriere: Lehre statt Lehre, Hochschulen im Lockdown und der weite Weg zurück zu Präsenzveranstaltungen. Gerne auch mit Ihrem Input, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, rufen Sie an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail, gerne mit Ihrer Rückrufnummer, campus@deutschlandfunk.de. Lehre statt Lehre, Hochschulen im Lockdown und der weite Weg zurück zu Präsenzveranstaltungen. Unser Thema heute, gerne auch mit Ihrer Beteiligung. Rufen Sie an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de. Uns eine E-Mail gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Eine Stimme hat uns erreicht von Timo Bayerl, 24 Jahre alt, Student an der Uni Kassel. Er schreibt, er sieht nämlich die Digitallehre überwiegend positiv. Entwicklung zur digitalen Lehre hat auch viele positive Seiten. Durch die verschiedenen Lehrangebote ist das Studium flexibel gestaltbar. Es konnten mehr Klausuren geschrieben werden, Lerninhalte konnten gut wiederholt und vertieft werden. Selbstständigkeit wurde durch diese Situation gefördert. Sich proaktiv an Themen zu setzen, kann einem auch viel für die Zukunft bringen. Ich begrüße in unserer Runde, wir haben Sie angerufen, Luzi Gröschel in Berlin, Politologiestudentin im 6. Semester Monobachelor. Hallo Frau Gröschel.
Ja, hallo Herr Hubert, schön, dass ich heute dabei sein kann. Vielen Dank und auch hallo in die Runde.
Sie sind eine Sprecherin von Hashtag nicht nur online. Was fordert nicht nur online? In einer ihrer ersten Petitionen hieß es, ich lese jetzt mal zwei, drei Sätze vor, nach einem Jahr der Lehre im Homeoffice ist der Zeitpunkt gekommen, Corona nicht als Begründung für einen neuen Normalzustand ohne Universität zu missbrauchen, sondern kreative Lösungen für Präsenzlehre zu diskutieren und umzusetzen. Die Universitäten dürfen nicht länger en bloc geschlossen gehalten werden. Wie setzen Sie da Lebenszeichen, dass man mal eine Vorstellung kriegt von Ihrer Arbeit, die jetzt mal nicht online passiert, sondern offline im echten Leben? Berlin ist ja eine Hochschulstadt.
Vielleicht noch mal kurz zwei Worte zu dem Kontext, aus dem heraus die Initiative eigentlich entstanden ist. Antonia hatte das schon so ein bisschen angesprochen.
Antonia Winkler aus Heidelberg.
Antonia Winkler, genau. Es sind jetzt ja eigentlich 14 Monate, in denen wir in der Home-Uni studieren, also viele Studierende in Deutschland. Und wie sie auch schon sagte, damit eigentlich auch einen großen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie geleistet haben. Und gleichzeitig sind wir irgendwie so ein bisschen vergessen worden, hat man das Gefühl. Und das war so ein bisschen für die Motivation dafür, dass diese Initiative Hashtag nicht nur online entstanden ist. Also um die Studierenden einfach wieder in den öffentlichen Diskurs zu bringen.
Wie hat man das denn gespürt in Berlin bei Ihnen?
Dass Sie nicht im öffentlichen Diskurs sind, meinen Sie?
Also, dass Sie es jetzt sind. Durch was wurden Sie denn jetzt sichtbar oder hörbar?
Genau, wir haben ein paar Aktionen gestartet. Die erste Aktion haben Sie quasi schon angedeutet. Das war dieser offene Brief. Das war so ein bisschen der Startpunkt. Und danach haben wir uns aber auch gedacht, wir müssen unbedingt was im öffentlichen Raum machen. Ich würde jetzt gerne zwei Sachen davon nennen. Einmal haben wir die Humboldt-Universität hier in Berlin symbolisch versteigert, weil wir gesagt haben, hey, so ein riesiges Gebäude wird eigentlich gar nicht mehr genutzt. Warum gibt es nicht Alternativen, in kleinen Gruppen da irgendwas zu machen oder so? Also was von den Sachen, die Herr Rien vorhin auch eigentlich schon geredet hatte. Und die zweite Sache war ein Outdoor-Seminar, was wir auch hier in Berlin vor dem Roten Rathaus veranstaltet haben. Wir hatten drei Referentinnen, drei Dozentinnen aus Berlin eingeladen und haben dann drei ganz interessante Inputs gehört zu verschiedenen Themen. Und wir haben uns auch vorgenommen, diese Outdoor-Seminare jetzt regelmäßig stattfinden zu lassen.
Was gab es denn da zu lernen vor dem Roten Rathaus?
Vor dem Roten Rathaus ging es unter anderem um die platonische Didaktik und um den Tod von Sokrates ging es noch, genau. Und ich würde gerne noch ein paar Worte an Herrn Oliver Günther sagen, wenn wir uns jetzt hier schon so indirekt am Telefon quasi haben oder übers Radio. Und zwar möchte die Initiative Sie und auch alle anderen Hochschulleitungen dazu auffordern, diese Zeit, die wir jetzt noch haben, bis zum kommenden Wintersemester zu nutzen, um auch zusammen mit zu Studierenden zu sagen oder sich zu fragen, wie kann eine verantwortungsvolle Rückkehr zur Präsenzlehre ermöglicht werden. Also wir als Studierende wünschen uns auch eine Einbindung dieser Entscheidungsfindung, weil ich denke, das sind einfach Entscheidungen, die vor allem auch uns betreffen. Und ich muss sagen, das, was wir jetzt von Herrn Rien am Anfang gehört haben, das macht mir auf jeden Fall Hoffnung und Mut, dass in Sachen Präsenzlehre auch noch ein bisschen mehr bei uns passieren kann, als das jetzt in den letzten Monaten so war.
Jetzt gibt es doch schon Hochschulvertretungen Asten, aber Sie sind jetzt trotzdem aufgepoppt. Wie das? Warum?
Tatsächlich haben wir wiederholt versucht, mit den Asten in Berlin Kontakt aufzunehmen und auch mit dem Refrat. Das ist so das Pendant dazu. Aber das ist gescheitert. Die wollen nicht in einen Dialog mit uns treten und deshalb fühlen wir uns eigentlich, was dieses Thema betrifft, zumindest eigentlich nicht von ihnen vertreten.
Sind Sie zu sehr auf Präsenz aus? Also geht es da um inhaltliche, komplett andere Ziele, die Sie vertreten? Oder warum kein Dialog?
Das ist tatsächlich eine Sache, die wir auch nicht so ganz verstehen und auch schade finden, dass Sie da nicht mit uns zusammenkommen können.
Frau Winkler, wie läuft es in Heidelberg?
Also wir stehen eigentlich im ganz guten Kontakt mit unserem Stura, also dem Studierendenrat. Aber auch da ist es so, dass man erstmal darüber abstimmen muss, ob der Studierendenrat bereit ist, uns zu unterstützen. Und an sich unsere Forderungen werden schon unterstützt, aber so dieses Offizielle fehlt irgendwie noch da.
Herr Rien, ich wollte Sie gerne zurückholen in unsere Runde, was da aus Berlin erzählt worden ist von dieser studentischen Initiative, Hashtag nicht nur online, die Humboldt-Uni symbolisch versteigern. Haben Sie da eine Gänsehaut gekriegt, als Sie das gehört haben? Weil Begehrlichkeiten, Filetlagen sind die Hochschulen in der Schweiz ja auch allemal.
Da haben Sie völlig recht. Nein, ich glaube, es ist auch wichtig, jetzt mit kreativen Ideen die Diskussionen anzuregen. Und ich habe jetzt von diesen Aktionen der Studentinnen und Studenten doch auch einiges mitgenommen, dass sehr ähnlich in der Schweiz diskutiert wird. Bei uns gibt es ja den Verband der Schweizer Studierendenschaften, VSS. Die haben sich auch jetzt im Anfang April gemeldet mit Forderungen, die ganz konkret gewesen sind und haben ähnlich, wie das jetzt auch von Frau Winkler formuliert worden ist, gesagt, ja, jetzt hätte man im letzten Jahr doch sich in Zurückhaltung geübt und jetzt sei es auch Zeit, dass die Studierenden wieder stärker in Fokus kommen. Und ich glaube, das ist ein richtiges Anliegen, dass die Hochschulen erfolgreich in diesem Distanzunterricht im letzten Jahr gewesen sind, hat ja nicht nur mit den Hochschulen, den Dozenten und den Technikern zu tun, sondern auch damit, dass die Studentinnen und Studenten hier mitgemacht haben. Aber das ganze System kommt jetzt tatsächlich an Grenzen. Und es kommt auch da an Grenzen, wo dann Begehrlichkeiten kommen wie, ja, vielleicht bräuchte es ja diese schönen Gebäude gar nicht mehr. Man könnte doch eigentlich ohnehin das ganze Studium vermehrt, wenn nicht sogar zu großen Teilen im Distanzunterricht machen. Und ich glaube, da geht etwas ganz Wichtiges verloren, denn es geht ja nicht nur darum, Kenntnisse und Methoden zu vermitteln, sondern es geht auch darum, Fähigkeiten, komplexe Sachverhalte zu analysieren, differenziert zu argumentieren, vernetzt zu denken, mit anderen Meinungen respektvoll umzugehen. Und das ist ein sozialer Prozess. Und ein Studium ohne soziale Begegnung kann in sich längerfristig nicht erfolgreich sein.
Ich möchte unsere Telefonleitung 00800 4464 4464 weiter freigeben und bedanke mich deshalb bei Luzi Gröschel aus Berlin und begrüße in unserer Runde Frau Sibel Abu-Sara. Hallo, guten Tag. Sie sind auch Studentin und Sie können uns etwas Positives berichten.
Ja, guten Tag, vielen Dank. Und ich wollte einen kleinen Beitrag auch aus meiner Sicht dazu beitragen. Es ist so, wie gesagt, dass ich im 8. Semester Architekturstudentin in Darmstadt bin und es sich zunächst für uns in der Architektur schwierig gestaltet hat, so ein digitales Online-Semester anzunehmen und es auch fast ein Semester für unseren Fachbereich gedauert hat, da den Beitrag für die Studierenden einfach auch einfach zu gestalten. Und dann im ersten Semester ist es für mich dann auch, weil ich auch ehemalig als Krankenschwester gearbeitet habe, dann während Corona schwer gefallen, da den Kursen zu folgen. Aber jetzt im zweiten Semester ist mir aufgefallen, wie viel ich eigentlich durch positive quasi auch Engagement durch die anderen Studenten einfach Kurse aufholen konnte, Prüfungen quasi auch schreiben konnte, viel mehr Prüfungen schreiben konnte, viel mehr Inhalte mir angeeignet habe und da auch viel mehr auch im Dialog mit anderen Studenten, weil auch alle in der gleichen Situation waren, quasi auch leisten konnten, Korrekturen wurden bei uns natürlich digital abgeleistet, aber ich kann aus meiner Sicht sagen, dass ich da jetzt im letzten Semester, hoffentlich auch in diesem Semester, positive Aspekte da rausziehen konnte und jetzt auch meinen Semesterabschluss um ein Semester auch verkürzt habe sogar.
Ja, Sie würden sagen, Sie haben deutlich mehr geleistet im Digitalsemester?
Genau. Genau, obwohl ich nebenbei also jetzt auch aktuell im Impfzentrum arbeite und im Architekturbüro gearbeitet habe und alleinerziehend bin und zwei Kinder habe, hat das super geklappt, ohne dass ich am Ende des Semesters wie sonst immer verzweifelt war und Prüfungen geschoben habe, weil ich es einfach von der Leistung her nicht hingekriegt habe. Aber es war wirklich, ich habe es wirklich gut hinbekommen. Auch mein Fachbereich hat da sehr viel dazu beigetragen, dass auch in dieser Digitalisierung alle Informationen, alle Daten für uns jederzeit einfach auch griffbereit waren und unsere Professoren sind auch jedes Mal auch sehr gut ansprechbar und das war für mich so ein bisschen ja, besser zu greifen einfach im letzten Semester.
Was war denn dann, wenn Sie jetzt schon im 8. Semester sind, haben Sie ja den Vergleich, was war denn früher der Zeitfresser?
Der Zeitfresser war einfach, dass ich in Heidelberg lebe und auch, wie gesagt, zwei Kinder habe. Die Organisation lief dann eigentlich dahin, den Tag so zu organisieren, dass ich Prüfungen quasi nur, also nicht Prüfungen, sondern Vorlesungen bis 15 Uhr besuchen konnte, danach die Kinder von der Kita abholen musste. Also ich habe viel Zeit auch unterwegs verbracht, um auch Vorlesungen überhaupt besuchen zu dürfen. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, Vorlesungen, die schon aufgenommen waren, einfach nach der Kita einfach für mich in Ruhe abends also anzuhören und dann quasi die Sachen aufzubereiten. Und da hatte ich diesen Zeitdruck nicht mehr. Ich konnte alles für mich einfach besser timen.
Vielen Dank für Ihren Anruf hier bei uns und ich gebe die Leitung direkt weiter an Frau Priska Mielke, Frau Dr. Mielke, hallo.
Genau, ja, also ich studiere selbst nicht mehr, habe promoviert, aber habe jetzt während der Corona-Zeit die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich eine ganz große Chance wäre, eben auch Lehrveranstaltungen zu organisieren, die über die Universitätsgrenzen hinweggehen. Also ich habe wirklich sehr oft Vorlesungen wahrgenommen, die von verschiedenen Unis angeboten wurden, online. Und ich denke, da liegt auch eine ganz große Chance, dass man da eben, dass da mehrere Unis Lehrveranstaltungen zusammen anbieten könnten und sich da auch Kooperationen ergeben.
Herr Oliver Günther von der Hochschulrektorenkonferenz, wie hören Sie das? Einen großen YouTube-Kanal, Deutschlands beste Profs?
Naja, da gibt es natürlich allerhand an Potenzial. Und als Informatiker freut es mich natürlich, dass jetzt die digitale Lehre so einen Aufschwung erlebt. Aber wenn ich vielleicht noch einen Schritt zurückgehen kann, also ich denke, wir haben sehr schön gesehen, dass die Meinungen in der Studierendenschaft genauso stark auseinanderklaffen wie in der allgemeinen Bevölkerung. Ich habe das selber gemerkt, egal was ich in Potsdam an Maßnahmen einleitete, gab es Rückmeldungen, super, schön, dass Sie das so machen. Und es gab gleichzeitig Rückmeldungen, sind Sie wahnsinnig, dass Sie hier so viel Öffnungen ermöglichen. Also es gibt da ein breites Spektrum an Meinungen. Es gibt manche, die sagen, warum nur so wenig Präsenz? Frau Gröschel hat das ja oder Frau Winkler haben das deutlich gemacht. Es gibt andere, die sagen, warum wird hier überhaupt noch irgendeine Präsenz erfordert oder auch ermöglicht? Also das ist ganz schwierig, da den richtigen Mittelweg zu finden. Als Hochschulen haben wir da viel Autonomie gehabt. Das hat ja auch Vorteile, dass der Gesetzgeber zunächst hier wenig Regulierung vorgenommen hat. Das hat uns erlaubt, flexibel auf die Verhältnisse vor Ort zu reagieren. Und wir hatten ja gerade den Vergleich. Also Frau Groschle hat ja aus Berlin berichtet. Ich war selber 18 Jahre Professor an der Humboldt-Universität. Ich wohne in Berlin. Ich habe gesehen, dass die Berliner Hochschulleitungen wesentlich restriktiver agiert haben als wir in Brandenburg. Das liegt aber eben vielleicht auch an der anderen Situation, aber war natürlich schlimm für die 200.000 oder ich weiß nicht, wie viele es sind, knapp 200.000 Studierenden in Berlin hier ausgeschlossen zu sein, nicht mehr in die eigenen Gebäude zu können und wirklich nur auf dem Sofa zu lernen. Also insofern, die Lagen haben sich da eben regional stark unterschieden. Aber jetzt lassen Sie mich auch in die Zukunft blicken. Sie haben es ja gerade angedeutet. Selbstverständlich wird die Rückkehr in die Normalität nicht bedeuten, wir machen alles wie vorher. Wir haben ja auch viel gelernt an den Hochschulen. Wir haben gelernt, was die digitale Lehre leisten kann. Wie gesagt, für mich als Informatiker schön zu sehen, dass jetzt auch mehr als nur die, nicht nur die Pioniere hier über neue Lehr- und Lernmethoden nachdenken. Digitale Werkzeuge ermöglichen uns der Heterogenität der Studierendenschaft viel mehr gerecht zu werden. Da gibt es Pendler mit, wie das ja gerade bei der Kommilitonin aus Darmstadt-Heidelberg deutlich wurde, also Menschen, die schon Kinder haben, die pendeln als Studierende, für die sind natürlich digitale Formate unendlich viel wert. Digitale Formate ermöglichen uns auch leistungsstarke Studierende, besonders herauszufordern, leistungsschwächeren Studierenden nachzuhelfen. Also da werden wir sicherlich digitale Anteile sehen, die deutlich über das 1%, das wir früher hatten, hinausgehen. Ich rechne auf Dauer mit einem digitalen Anteil von vielleicht 20-40%, abhängig vom Fach. Mehr, denke ich, wird der Idee der Universität nicht gerecht. Und wir wollen eben auch den psychologischen Aspekt nicht vernachlässigen. Wir wollen eben dieses soziale Miteinander, diese wunderbare Zeit, die Studienzeit für viele von uns bedeutet hat und bedeutet, das wollen wir natürlich auch dann wieder haben, wenn es die Bedrohungssituation ermöglicht. Aber wie gesagt, die neue Normalität wird eine andere sein. Sie wird, da bin ich grundsätzlich eben optimistisch gestimmt, besser sein, weil wir nun besser wissen, welche digitalen Werkzeuge wo und wie eingesetzt werden können und daher auch sollen.
Unsere Hörerin Frau Hoffmann mailt uns, bei meinen studentischen Familienangehörigen gibt es folgende Probleme durch Covid und deren Maß und die Maßnahmen. Studienrelevante Praktika können nicht gemacht werden. Es werden keine Praktikumsplätze angeboten. Sie dürfen die Universität nicht betreten. Das führt dazu, dass die Masterarbeit sowie die Doktorarbeit nicht gemacht werden kann, weil sie die Uni nicht betreten dürfen. Die Universitäten überlegen, ob sie mit diesen Studenten Minijobverträge machen, damit das Betreten der Uni möglich wird und Studium um ein Jahr verlängert. Das wird auch noch wogen. Ja, Frau Winkler, hier nehmen wir hier mal die Minijobs. Das ist ja nun auch ein Aspekt. Der funkt bei beinahe jedem rein, auch bei Ihnen?
Ja, genau. Also bei mir ist es. Achso, Verzeihung.
Ja, also Frau Winkler, Minijobs, genau. Und dann der nächste Impuls gerne. Mhm.
Okay, also bei mir ist es auch so, dass ich im vergangenen Oktober eigentlich angefangen habe, im Heidelberger Turnverein zu arbeiten. Und das ist eben jetzt auch ein Job, der wegfällt, weil es einfach nicht mehr möglich ist, beziehungsweise nur noch online möglich ist. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie es ganz vielen Studierenden geht. Also es gibt auch viele, die sind auf ihre Nebenjobs oder Minijobs neben dem Studium angewiesen. Und es ist einfach Geld, das jetzt noch in die Sorgen, die man eh schon hat, mit reinspielt, weil es einfach fehlt. Also die finanzielle Unterstützung ist auch ein ganz arg wichtiges Thema und es ist auch eine Forderung bei unserer Initiative, dass Studierende weiterhin finanziell unterstützt werden.
Jetzt würde mich interessieren und vielleicht die Frage auch an Sie, Herr Rien, auf welcher Ebene man das denn am besten jetzt aushandelt? Weil wir merken ja von, es funktioniert wunderbar, das Digitale war unsere Rettung bis zu, ich zweifle daran und gebe vielleicht mein Studium auf, alles irgendwie dabei ist. Und Sie müssen ja auch noch die Corona-Sorgen, Corona-Ängste ja auch noch mitbedenken bei den Studenten, bei den Dozenten, bei allen. Wie pendeln Sie das denn aus? Sie sind ja nur auch Pädagoge.
Ja, das ist eine ganz zentrale Frage, die Sie stellen. Und ich glaube, es liegt dann mit dem Stichwort Auspendeln doch im Detail, wie man das entsprechend handhaben kann. Das gilt sowohl für das Gleichgewicht, was jetzt Präsenzveranstaltungen sind und dann eben auch die Chancen nutzen. Ich glaube, Timo Bayerer und Frau Dr. Mielke haben darauf hingewiesen, dass es wirklich so, wir möchten hier auch Erfahrungen nutzen. Im Übrigen nicht nur in der Lehre, sondern auch, es wird in Zukunft nicht mehr nötig sein, dass 3-4 Personen, um eine Sitzung abzuhalten, von 2 Stunden quer durch die Schweiz reisen. Ich glaube, Sitzungstätigkeit wird sich hier auch verändern. Das Gleichgewicht zu finden, bleibt aber eine Herausforderung, insbesondere jetzt auch mit dem Thema, das Frau Hartmann aufgebracht hat. Wir bilden ja Lehrerinnen und Lehrer aus in der Schweiz in einem einphasigen Modell, anders als in Deutschland. Das heißt, wir haben die Praktika integriert. Und wir hatten letztes Jahr wirklich die große Herausforderung, kreative Lösungen zu finden. Wir haben das dann so gelöst, dass unsere Studentinnen und Studenten die Schulen unterstützt haben, die Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht. Es war dann also ein Praktikum mit unterstützender Funktion. Das hat einigermaßen gut funktioniert, aber auch da. Es gab Schulen, die wollten keine Studentinnen und Studenten empfangen. Es gab Studierende, die wollten nicht in Schulen gehen. Man kann und muss, glaube ich, ein austariertes, eingependeltes System konzeptionieren, entwickeln. Aber die Umsetzung ist dann je wieder so zu gestalten, dass niemand zu etwas gezwungen wird in diesen Zeiten, wo sie oder er das einfach nicht verantworten kann. Und ich glaube, in dieser ganz konkreten und praktischen Umsetzung, da liegt dann ganz vieles und da muss man auch viel reden und Gespräche führen, um Lösungen zu finden.
Ich begrüße in unserer Runde unseren Hörer Herrn Fitschen, Student der Biologie. Herr Fitschen, was ist denn Ihre Frage, Ihre Anmerkung bitte?
Hallo, guten Tag. Ich studiere an der Uni Hildesheim und bin dort auch in der Fachschaft für Biologie. Und bei uns ist eben, und das wollte ich nur als kleinen Input in diese Diskussion geben, eben auch dieses Kommunikationsproblem sichtbar geworden, da ich ja also auch fast täglich mit immer noch in Kontakt stehe mit Studierenden, die jetzt auch gerade Lehrveranstaltungen haben, wo es einfach zwischen Lehrenden, den Teilnehmern, innen in diesen Kursen, aber auch vom Präsidium her, also große Probleme gibt, weil also vom Präsidium aus wurden eben den Studierenden Zugeständnisse zugesagt und auch auf die Lehrenden dazu aufgerufen, dass sie ihre Lehrveranstaltungen also auch an die Situation anpassen. Und da beobachten wir auf jeden Fall, dass es dort also schöne Wünsche gibt und auch schöne Ankündigungen, die eben vom Präsidium gemacht werden. Wir stehen auf jeden Fall in Hildesheim, so auch vor der Pandemie schon so, als eine Uni, die familienfreundlich sein möchte, die auch eben sich auch an prekäre, also Studierende mit prekären Verhältnissen oder besonderen Situationen eben auch anpassen möchte. Und da sehen wir, dass es dort eben auch dann für die Lehrenden schwierig ist, sich, und das ist besonders auf das Fach Biologie gesehen so, wo es eben auf Präsenzlehre nochmal besonders ankommt, weil Dinge angeschaut werden. Diese Lehrveranstaltungen aber einfach schwer anzupassen an die Situation. Und da versuchen wir jetzt als Fachschaft einen Rat, das wurde auch vom Präsidium so vorgeschlagen, einen Rat zu gründen, wo sich Lehrende zusammensetzen, wo sich Studierende zusammensetzen und eben dort auch Zugeständnisse den Studenten gemacht wird, wo geschaut wird, wo ist eine Präsenzklausur unbedingt notwendig oder wo kann man das eben auch online umsetzen.
Herr Fitschen, einfach mal eine Zahl noch abschließend von Ihnen. Mit wie vielen Leuten würden Sie sich denn jetzt gerne in einen Saal an der Uni Hildesheim bei Ihnen setzen?
Das kommt natürlich immer darauf an.
Eine Zahl. Und,
also bei Biologieveranstaltungen ist es halt wichtig, dass ein direkter Kontakt mit dem Objekt, woran man lernt, wichtig ist. Und ich würde sagen, in einem Raum können mit Abstand schon einige Personen, 5 bis 10 Personen, wir haben gar nicht so große Kurse, sitzen. Und das war letztes Jahr auch schon so. Das hat so ganz gut geklappt. Und mir ist jetzt kein großer Ansteckungsfall oder Spreader-Event bekannt.
Danke, Herr Fitschen, für Ihr sich einschalten. Ja, Herr Günther, mit dem Wechselunterricht steht es ja so ein bisschen im Raum. Weniger Leute rein. Herr Rien hat das auch aus der Schweiz schon geschildert, dass da nur ein Drittel der Raumkapazität überhaupt möglich ist, also dass man den nutzt. Wird es auch darauf hinauslaufen, ähnlich wie wir es ja noch kennen vor der zweiten Welle von Theatern und Opernhäusern?
Na gut, der Begriff des Wechselunterricht ist natürlich nicht sachgerecht, der kommt aus der Schule, der hat im Hochschulbetrieb keine wirkliche Bedeutung.
Aber du meintest ja weniger Leute im Saal.
Genau, wir betreiben das natürlich schon lange. Also wir haben schon im April letzten Jahres für jeden unserer Räume eine Corona-Kapazität festgelegt. Also Audimax wurden dann eben aus 600 Plätzen eben nur noch 60. Und diese Corona-Raumkapazität wurde dann auch genutzt, um Lehrveranstaltungen zu planen. Wir haben auch Prüfungen unter diesen Maßgaben durchgeführt. Zwar klar, so viel digital wie möglich, aber viele Prüfungen waren dann eben so kurzfristig nur in Präsenz auch möglich. Aber wir wollten eben unseren Studierenden nach Möglichkeit irgendwie Optionen eröffnen, ihr Studium weiterzuführen, ohne wesentliche Verzögerungen. Herausforderungen gab es dann natürlich, wie gerade schon angesprochen, bei den praktischen Anteilen. Biologie ist ein schönes Beispiel. Auch da verfahren wir in Potsdam genauso wie gerade beschrieben, dass wir eben versuchen, die Übungen dann mit 5 bis 10 Personen durchführen zu können, damit Corona- und vorschriftskonform. Auch Exkursionen hatte ich schon erwähnt, praktische Übungen in Sport und Musik. Da versuchen wir, das meiste rauszuholen, um eben Verzögerungen im Studienverlauf zu vermeiden. Das Lehramt, um auch das noch anzusprechen, wir sind die einzige lehrerbildende Hochschule Brandenburgs, von daher kenne ich die Herausforderungen, die Herr Rien beschrieben hat. Im Lehramt ist es wirklich schwierig, weil die lehrpraktischen Übungen in den Schulen eben immer auch von der Situation in den Schulen abhängen. Und die haben gerade andere Sorgen, als dann eben unseren Studierenden Praxismöglichkeiten einzuräumen. Wir versuchen genauso, wie Herr Kollege Rien das beschrieben hat, dann die Studierenden auch als Unterstützung einzusetzen. Aber da ist die Lage schwierig und da wird es zu Studienverzögerungen teilweise kommen.
Herr Rien, abschließend, das ist ja ein Experiment am lebenden Organismus, das wir gerade erleben. Im Vorgespräch haben Sie auf die Frage, wird es Zeit, dass das Digitale aufhört, geantwortet, unbedingt. Warum sagen Sie das als Pädagoge?
Warum das Digitale aufhören soll?
Also Lehren, Lernen als Prozess.
Ja, also ich denke, das hängt eben damit zusammen, dass Lehren und Lernen ein sozialer Prozess ist. Aber ich denke dennoch, wie ich das vorhin auch schon kurz erläutert habe, wir sollten gewisse Erfahrungen, die wir gemacht haben und die durchaus positive Aspekte herausstreichen mit digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, diese sollten wir, denke ich, tatsächlich mitnehmen. Das scheint mir wichtig zu sein. Und ich glaube, wir brauchen jetzt auch noch etwas Geduld, weil nicht nur das Testen, vor allem wir setzen starke Hoffnungen auf die Wirkung der Impfungen, dass das dann auch entsprechend jetzt sich diese Pandemie ernsthaft bekämpfen lässt. Und ich will dazu auch noch sagen, die Bekämpfung der Pandemie ist ja vor allem auch ein Verdienst der Hochschulen und der Forschungen, die da betrieben werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in diesem Zusammenhang auch nochmals zu erwähnen.
sagt am Ende unserer Sendung Hochschulen im Lockdown und der weite Weg zurück zu Präsenzveranstaltungen. Professor Dr. Heinz Rien, Rektor der Pädagogischen Hochschule Zürich und Vizepräsident von Swiss Universities. Mitgemacht haben außerdem Professor Dr. Oliver Günther, Rektor der Uni Potsdam und Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz bei uns in Deutschland. Und Antonia Winkler, VWL-Studentin Uni Heidelberg, Mitorganisatorin der studentischen Initiative Hashtag Online-Lehre. Auch nochmal Dank nach Berlin, Luzi Gröschel, Sprecherin der studentischen Initiative Hashtag nicht nur online. Nach uns geht es weiter in Corso mit Fabian Elsässer am Mikrofon. Unter anderem das neue schwarze Album vom Rapper Haftbefehl kommt drin vor. Danke fürs Mithören und Mitmachen, sagt an dieser Stelle Henning Hubert.